so krass und alle haben fotografiert und fotografiert und da haben gesagt, ja, fotografieren. Und ich so, nö, ich stehe jetzt einfach nur 10 Minuten da und schaue mir diese Tiere an. Das erweckt irgendeine Emotion, das Licht erweckt Emotionen, die Farbgebung erweckt Emotionen. Und in jeder Person entsteht dann dadurch eine eigene Geschichte und das macht das Ganze viel nahbarer. Und war teilweise, hat mich mehr frustriert als Seven vs. Wild, weil da die Vögel nicht so wollten wie ich. Ich beschreibe es immer als, es ist ein Spaziergang durch den Wald mit mir durch die Jahreszeiten. Also so, als würde ich dich an die Hand nehmen und dir zeigen, wie ich den Wald wahrnehme. Boah, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, also es gibt so Menschen, die einfach super gern zu Hause sind und dann gibt es Menschen, die einfach die Welt entdecken wollen. Und das war tatsächlich auch ganz viele Jahre, war das so ein Struggle für mich. Was bin ich eigentlich?
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Hanna. Hanna ist Bergwanderführerin, Naturvermittlerin, Fotografin, Content-Creatorin und seit neuestem auch Autorin. Ich möchte heute von Hanna wissen, wie man den Wald verstehen kann, wie man mit Fotos Geschichten erzählt und nicht zuletzt, ob ihr die Natur schon mal Grenzen gesetzt hat. Hallo, Hanna.
Hallo, Jens.
Hanna, wer bist du und was machst du?
Oh, wer bin ich? Ich finde, das ist immer so eine schwierige Frage. Also ich bin die Hanna. Ich sage immer selber über mich, ich bin naturverliebt und ich glaube, das ist ja das Wichtigste, was man eigentlich so wissen muss. Alles andere wird sich jetzt wahrscheinlich ergeben.
Meine erste Frage, die ich meinen Gästen immer stelle, ist, hast du einen Garten? Und wenn ja, was kann man da drin entdecken?
Meine Eltern haben einen ganz großen Garten und das ist nicht so weit weg von mir zu Hause. Deswegen ist das auch immer noch mein Garten. Und da kann man tatsächlich gefühlt alles entdecken. Also wir wohnen direkt an einer Kuhweide, die aber nicht mehr so arg bewirtschaftet wird. Das heißt, da stehen halt noch ein paar Kühe, weil die halt noch da sind. Da sind dann immer Rehe. Bei uns im Garten sind gefühlt alle Gartenvögel, die man sich vorstellen kann. Es kommen auch immer wieder die Enten, weil wir so eine Mini-Wasserstelle haben. Wir haben auch wirklich so 70 Jahre alte Bäume bei uns im Garten und das merkt man halt einfach. Also da ist ganz, ganz viel Leben. Vor allem jetzt natürlich, wo die ganzen Jungvögel unterwegs sind. Es ist sehr laut.
Und so einen Eindruck zu bekommen, wie groß ist der Garten? Und ich glaube, man kann auch dazu sagen, und man hört es ja auch ein bisschen, dein Garten liegt irgendwo in Österreich.
Genau, der liegt in der Steiermark und, oh Gott, wie groß ist der Garten? Ich weiß nur, dass das Grundstück meiner Eltern insgesamt 1600 Quadratmeter ist. Da steht halt irgendwo noch ein Haus drauf. Also es ist schon recht groß. Es ist schon recht groß. Und da sind dann auch Teile schön verwildert, wo die Blumen wachsen dürfen, wie sie wollen. Und natürlich haben wir auch ein bisschen normalen Rasen. Aber meine Mama ist dann immer so cool und mäht immer um die ganzen Blumeninseln rundherum, damit auch die Insekten natürlich alles Mögliche haben, was sie brauchen.
Und habt ihr auch so einen Selbstversorgeranspruch? Also gibt es auch Gemüse oder ist es reiner Ziergarten?
Es ist halt echt ein reiner Ziergarten. Wir haben, also meine Mama, natürlich so ein paar Kräuterchen, dann vielleicht mal ein Paprika, ein paar Tomaten, aber jetzt nicht so im großen Stil.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen auf das schauen, was du heute machst und bist, dann würde ich dich als erstes mal fragen, oder ich würde erst mal sagen, wir haben eben schon in der Einleitung gehört, du bist Bergwanderführerin. Darunter kann ich mir was vorstellen. Ich habe aber auch gesagt, du bist Naturvermittlerin. Bitte erklär einmal, was ist eine Naturvermittlerin, was tut sie und wie wird sie es?
Oh, ich habe mich irgendwann einfach so genannt, aber ich glaube, das Wort gibt es tatsächlich. Also ich glaube, das ist wirklich sowas wie eine Berufsbezeichnung. Aber ich habe mir halt immer gedacht, ich habe damals so mit Social Media, mit der Fotografie angefangen, weil ich halt Leuten irgendwie so die Natur wieder nahe bringen wollte. Und ich habe halt den Menschen die Natur vermittelt. Also einfach erklärt. Und ich fand, das ist immer ein sehr schönes Wort. Und deswegen steht das jetzt auch bei mir überall, weil es auch so ein bisschen, das steht nicht bei so vielen Menschen. Ich glaube, da das ist erstmal so, wo die Leute dann echt so, aha, okay, das muss ich mir jetzt genauer anschauen. Das hat es damit auf sich. Und genau. Und wie man es wird, oh, ich glaube, wenn man irgendwie die Natur liebt und den Drang hat, das irgendwie nach außen zu vermitteln, dann ist man Naturvermittlerin oder Naturvermittler. Im Endeffekt bist du das ja auch. Also, genau, ja.
Und wo kommt deine Naturliebe her? Hast du dafür irgendwie, gab es da so einen Punkt oder ist das einfach schon aus der Kindheit mitgenommen oder liegt es einfach daran, dass du in der Steiermark lebst?
Ja, das ist wirklich aus der Kindheit mitgenommen, weil meine Mama Biologielehrerin war, also jetzt pensioniert. Und ich war mit meiner Mama einfach immer im Wald. Ich war mit der einfach immer im Wald. Wir haben immer geguckt, was gibt's da, was gibt's dort. Dann ist sie immer zu uns in den Kindergarten gekommen und wir haben so einen Waldspaziergang mit den ganzen Kindern gemacht. Also es ist definitiv ganz viel von meiner Mama.
Also du warst immer draußen und hast schon immer Gras angefasst.
Genau. Ich habe mehr Bäume umarmt, muss ich sagen, glaube ich, als Gras angefasst. Aber ja, genau.
Und wenn du heute das Gefühl hast, du musst das den Menschen wieder näher bringen, dann musst du ja auch auf der anderen Seite das Gefühl haben, dass die Menschen sich von der Natur entfernen.
Ja.
Und wie stellt sich das Gefühl für dich dar?
Oh, ich glaube, das fängt schon an. Wir Kinder haben früher die Vögel noch ganz normal bestimmen können. Also ich rede immer von Vögeln, weil das ist so meine Kernkompetenz, aber auch Pflanzen oder Baumarten. Und auch die Eltern haben das wirklich immer bestimmen können. Und mittlerweile merkt man so, oder ich merke einfach, dass ganz, ganz viele Leute nicht mehr wissen, was das jetzt eigentlich für ein Vogel im Garten ist, was das jetzt eigentlich für eine Pflanze ist, was für ein Baum da gerade wächst. Und natürlich kommt das zum einen dadurch, dass wir uns nicht mehr in unserer Freizeit so viel mit der Natur beschäftigen, weil wir einfach Computer haben, wir haben Handys, wir haben Sachen, die wir online irgendwie spielen, also Unterhaltungselektronik. Und auch ganz, ganz viele Eltern sind einfach mittlerweile so weit weg von der Natur, dass die Leute das wieder sehen sollten.
Anders gesagt könnte man sagen, wir müssen nicht mehr rausgehen, weil wir haben drin
genau.
zu tun.
Genau, mhm. genau.
Und wie ging es dann weiter, beziehungsweise was warst du denn zuerst, Bergwanderführerin oder Naturvermittlerin? Und bei der Bergwanderführerin, wie kam es zu der Entscheidung, das zu machen? Also auch wenn man naturverliebt ist, ist es ja nicht so, dass man morgens aufsteht und sagt, ach Mensch, ja, jetzt werde ich Bergwanderführerin.
Mhm. Also ich war definitiv zuerst Naturvermittlerin und das mit der Bergwanderführerausbildung hatte einen ganz einfachen Grund. Ich habe die Nationalpark Ranger Ausbildung gemacht und in dem Nationalpark, wo ich das gemacht habe, hast du auch die Bergwanderführer-Ausbildung gebraucht, damit du dann theoretisch Touren leiten kannst. Und nachdem ich ja auch Fototouren teilweise mache und dann teilweise auch in unwegsamem Gelände bin, war das für mich einfach auch eine rechtliche Absicherung, jetzt diese Bergwanderführer-Ausbildung zu machen. Einfach damit ich bei all meinen Touren immer auf der sicheren Seite bin. Also das hatte eher so einen pragmatischen Grund, weil ganz, ganz vieles, was ich dort gelernt habe oder was man dort lernt, wusste ich einfach schon durch andere Abschnitte in meinem Leben.
Und jetzt ist es ja oft so, in der Schule, wenn man in die Schule geht, dann lernt man immer Dinge, die man nicht lernen möchte. Also da hat man immer schlechte Laune, man muss immer irgendwelche binomischen Formeln lernen. Und wenn man Naturvermittlerin ist oder Bergwanderführerin, dann kommen ja Menschen zu einem, die das ja auch wollen.
Mhm.
Oder grundsätzlich erstmal möchten. Das heißt, ist es denn, also kannst du denn Menschen von der Natur trotzdem begeistern? Weil die zu dir kommen, sind ja eigentlich schon irgendwo mindestens interessiert. Das heißt, das, was du erreichen möchtest, ist ja eigentlich, dass Menschen, die drinnen sitzen, wieder rauskommen.
Mhm.
Kriegst du das auch irgendwie hin oder funktioniert das dann zum Beispiel über andere Medien wie YouTube?
Ja, das ist eher, also definitiv über andere Medien. Also ich merke das schon bei Instagram vor allem, dass mir so viele Leute schreiben, dass sie, seitdem sie mir folgen, halt viel mehr auf die Vogelwelt achten, viel eher ein Zwitschern hören, viel eher das und das sehen. Und das Gleiche ist aber lustigerweise auch bei, Entschuldigung, das Gleiche ist lustigerweise aber auch bei Freunden zum Beispiel oder auch Leuten, die denken, dass sie recht naturnah sind, dass wenn die mal mit mir unterwegs sind, merken, okay, eigentlich sehen sie gar nicht viel und das, was ich sehe, ist schon deutlich, deutlich mehr. Und das ist mir selber oft gar nicht bewusst, sondern erst, wenn ich mit diesen Menschen unterwegs bin, weil für mich ist das so selbstverständlich, das ist oft ganz, ganz witzig, aber das ist es anscheinend nicht. Und ja, auch ganz viele Freunde von mir sagen, seit sie mit mir draußen unterwegs waren, sie sehen viel mehr, sie haben ein ganz anderes Bild und das finde ich halt, das ist so das Schönste, was man irgendwie so zurückkriegen kann.
Und du selbst bist so quasi schon so ein bisschen betriebsblind.
Ja, betriebsblind in dem Sinn, dass ich nicht weiß, was so, wie ich die Natur eigentlich wahrnehme. Also wie krass das im Vergleich zu anderen zum Beispiel ist. Aber das ist auch eine ganz einfache Blickschulung. Also ich glaube, wenn man halt immer wieder rausgeht und wirklich aktiv schaut, sucht, wie auch immer, dann verändert sich einfach die Wahrnehmung und das kann absolut jeder lernen. Also das ist jetzt nichts, was ich besonders gut kann, sondern ich habe es mir auch antrainiert.
Man muss nur manchmal auch Menschen einfach nur mit der Nase draufstupsen.
Genau. Ja, genau.
Und jetzt geht es dir aber auch ja auch nicht nur um die Natur oder deine Naturliebe, begrenzt sich ja nicht auf dein näheres Umfeld, dort, wo du wohnst oder wo du lebst, sondern es zieht dich ja auch regelmäßig in die Ferne. Also was reizt dich an anderer Natur? Also ist es eigentlich immer, also schaust du dir quasi immer die Erde an von oben, also im Kopf, und sagst, Mensch, das will ich mal sehen? Oder wie ergibt sich das immer? Und vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wo du auch schon überall warst.
Boah, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, also es gibt so Menschen, die einfach super gern zu Hause sind und dann gibt es Menschen, die einfach die Welt entdecken wollen. Und ich bin halt eher Zweiteres. Ich möchte halt sehen, was gibt es da draußen noch? Es gibt einfach so viele Wildtiere da draußen. Und gerade wenn du in Europa bist, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe halt echt schon viele Vogelarten und viele Tiere in Europa gesehen. Und das ist dann schon cool, wenn man zum Beispiel mal was ganz anderes nach Costa Rica fliegt oder jetzt vor kurzem in Afrika ist und dann wirklich mal so eine ganz, ganz andere Natur sieht. Weil da geht es ja auch nicht nur um die Tierwelt, sondern die Vegetation ist komplett anders. Das Klima ist komplett anders. Wie verhalten sich die Tiere dort? Was wächst dort? Also das ist einfach, glaube ich, dieser Forschergeist irgendwie so ein bisschen, alles entdecken zu wollen.
Diese Reisen, die sind ja nicht immer, die machst du ja nicht nur aus eigenem Antrieb, oder? Sondern du bist ja manchmal gesponsert oder es hat ja immer irgendwelche Gründe, warum du, oder oft Gründe, warum du irgendwo hinreist.
Ja.
Kannst du mal vielleicht einfach erklären, wie sowas immer zustande kommt? Also du bist ja in Social Media aktiv, einmal auf YouTube, einmal auf Instagram, ich weiß nicht, ob vielleicht auch noch woanders, aber vielleicht kannst du das mal erklären, wie kommt es zu sowas?
Ja, also das ist tatsächlich ein Riesenprivileg, für das ich unfassbar dankbar bin und was ich oft auch immer nicht so ganz glauben kann, weil ich selber hätte mir einfach nie diese Reisen leisten können und kann es auch immer noch nicht. Also so transparent muss ich auch einfach sein. Klar, in Europa mal irgendwo hinfahren, natürlich, aber jetzt nach Kanada, Costa Rica, Afrika, also klar stand das immer auf der Wunschliste, aber das war irgendwie so nie mein Budget drin. Und dann hatte ich einfach das Glück, dass ich halt auch Fotoreisen anbiete, wodurch zum Beispiel Costa Rica entstanden ist. Also das ist einfach, da war ich einfach Reiseleiterin und habe dort wirklich gearbeitet. Also das war nicht einfach eine Einladung, sondern da war ich mit einer Reisegruppe unterwegs. Und die anderen Sachen, ja, wie sind die entstanden? Also natürlich sind ganz, ganz viele Leute, ich ziehe das jetzt wahrscheinlich schon vor, aber durch Seven vs. Wild auf mich aufmerksam geworden und natürlich auch viele Firmen. Und dann hat das irgendwie so angefangen, dass ich entweder von Kameraherstellern eingeladen worden bin. Jetzt, unlängst war ich im Südsudan mit der Caritas, was halt unfassbar war. Also vor allem auch mit einer Hilfsorganisation, wohin zu reisen und das Gefühl zu haben, irgendwie helfen zu können oder ja zumindest ein Mini-Zahnrad zu werden. Das sind halt einfach jetzt Möglichkeiten, die super geil sind. Und ja, das kann ich oft nicht immer so glauben, dass ich das alles erleben darf. Aber ja, irgendwie, warum die alle auf mich kommen, keine Ahnung. Vielleicht bin ich denen sympathisch oder so. Aber ja, ich frage es mich manchmal auch immer, warum ich? Und bedanke mich immer.
Du hast es eben schon so durchblicken lassen und so beiläufig, dass du Fotoreisen anbietest. Jetzt hatten wir eben die beiden anderen Berufsbezeichnungen und jetzt hast du so erwähnt, ja, ich mache auch Fotoreisen. Ich meine, wie kommt man dazu, auf einmal Fotoreisen zu machen? Also man muss ja erstmal fotografieren können. Das ist ja auch nicht. Also es ist ja nichts, was man in die Wiege gelegt bekommt. Also das Technische kann man, aber man muss ja auch ein bisschen einen Blick dafür haben. Aber wie kommt es dann dazu, dass du Fotoreisen anbietest?
Oh, das ist eigentlich ganz lustig entstanden, weil ich bin ja eigentlich schon seit 2015 selbstständige Fotografin und habe damals immer schon mit Nationalparks zusammengearbeitet und so in diesem kleineren Dunstkreis der Wildtierfotografen, damals wirklich Fotografin, war ich halt so ein kleines Ja, es war halt außergewöhnlich, dass auch eine Frau so viel im Wildtierbereich einfach macht. Und da hat man mich irgendwie so beiläufig gekannt. Und ich habe dann von einem Bekannten eine Fotoreise übernommen und der hat mich einfach also an seine Reiseagentur vermittelt, weil es gibt mittlerweile halt echt eigene Reiseagenturen, die hauptsächlich Fotoreisen anbieten. Und für den habe ich das dann übernommen im Nationalpark Neusiedlersee, weil ich eben dort sehr viel bin und auch mit dem Nationalpark viel Zusammenarbeit. Und dann ist halt irgendwann das mit Costa Rica entstanden, dass ich das dann auch von ihm übernommen habe. Und ja, aber also es sind jetzt nicht super viele Fotoreisen, die ich mache. Das am Neusiedlersee ist halt immer so. Das ist jedes Jahr, das ist so Homecoming irgendwie für mich auch. Und das andere ist, ja, wenn sich mal was ergibt, ergibt sich was, aber es ist jetzt nichts, was ich so krass forciere und wo ich sagen würde, ja, ich bin jetzt auch, also ich mache ganz viele Fotoreisen im Jahr und keine Ahnung was.
Man muss ja schon sagen, wenn man auf deine Website geht und man kann ja auch Prints bei dir kaufen. Also das ist ja schon ein Ding. Also die möchte ich auch gerne an der Wand haben.
Das ist möglich.
Ja, ich weiß. Wenn du mal zurückblickst mit deiner Fotografie, du hast ja bestimmt auch mal Fotos für dich gemacht und dann machst du Fotos, dann machst du Fotostrecken und dann machst du Fotoreisen. Und machst Fotos für Social Media. Hat sich das für dich irgendwie mit der Zeit irgendwie geändert? Also hast du jetzt immer, wenn du ein Fotoapparat in der Hand hast, irgendwie immer den Blick auch, wofür kann ich das verwerten? Oder gibt es auch immer noch die Momente, wo du sagst, nee, die Fotos, die mache ich nur für mich?
Also grundsätzlich fotografiere ich für mich, aber es ist natürlich praktisch, dass ich sie auch verwerten kann. Und das war tatsächlich auch ganz viele Jahre, war das so ein Struggle für mich. Was bin ich eigentlich? Bin ich Fotografin oder bin ich was anderes? Weil ich finde, ich bin nicht so diese klassische Wildtierfotografin. Also das bin ich halt einfach nicht. Bei mir wird es nie einfach nur ein Foto geben und gar kein Text oder keine Infos dazu. Natürlich manchmal schon, wenn ich Zeitstress habe, aber das ist nicht so der Sinn dahinter. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass eigentlich die Fotografie mein Werkzeug für meine Arbeit ist. Und nicht, dass ich Fotografin bin und dann das danach kommt, sondern das ist halt einfach ein zusätzlicher Skill, obwohl es meine Kernkompetenz ist. Also mein Hauptding ist halt trotzdem, Wildtierfotografin zu sein. Aber es ist halt trotzdem das Werkzeug dafür, den Leuten das alles zu zeigen. Und also ich würde jetzt nie sagen, oh, ich gehe jetzt Wölfe suchen. Natürlich mache ich das für mich, weil ich die unheimlich geil finde. Aber dass ich dann sage, aber die Fotos mache ich nur für mich, die zeige ich jetzt niemandem, das ist halt irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch so in der heutigen Zeit. Also für was fotografiere ich denn dann? Weil da kann ich es mir ja einfach nur anschauen und habe die Erinnerungen auch im Kopf. Und manchmal ist es sogar besser, Dinge nicht durch den Sucher zu gucken, zu sehen, weil es dann viel intensiver ist. Das mache ich auch ganz oft, dass ich, wenn ich einen besonderen Moment habe, dass ich dann auch einfach mal nur genieße und nicht fotografiere. Aber ja, sonst brauche ich es halt nicht fotografieren. Also ja, es ist schwierig.
Aber genau darauf wollte ich nämlich hinaus.
Ja.
Ob du in diese Spirale kommst, wo du selber den Moment nicht mehr erlebst, sondern wo du
Ah, okay.
denkst, du musst durch den Sucher gucken, weil du musst ein Foto machen, weil du musst noch mal was liefern, weil du hast nichts mehr im Portfolio, sondern du musst irgendwas produzieren. Das war's.
Nee, das sage ich tatsächlich nicht. Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank. Ich habe das vor ein paar Jahren, das war auch bei meiner Ausbildung zur Nationalpark-Rangerin. Das war so das erste Mal, wo ich in den Bergen unterwegs war und mich auch mit Wildtieren beschäftigt habe und keine Kamera mithaben konnte, weil es eben um die Ausbildung ging. Also ich hatte sie zwar mit, aber ich hatte keine Zeit zum Fotografieren. Und das war so ein Aha-Moment für mich, dass ich gemerkt habe, boah, das ist halt auch einfach echt schön, wenn ich die Sachen so erlebe. Und mittlerweile ist es so, dass ich ganz oft in den Wald gehe, ganz oft spazieren gehe, ganz oft in die Berge gehe und meine Kamera ist zu Hause. Also, oder jetzt zum Beispiel auch, als wir in Namibia waren, haben wir Rhinos gesehen. Und das war so krass und alle haben fotografiert und fotografiert und da haben gesagt, ja, fotografieren. Und ich so, nö, ich stehe jetzt einfach nur 10 Minuten da und schaue mir diese Tiere an. Also, ja, ist schon ein Skill, glaube ich, von mir, den viele Wildtierfotografen und Fotografinnen nicht haben.
Nicht so, dass man nach Hause kommt, guckt die SD-Karten durch und sagt dann, Mensch, irre, was ich alles gesehen habe.
Ja, genau.
Ja. Wie ist das, so wie du das eben geschildert hast, ist das auch ein bisschen so, wie deine YouTube-Videos entstehen? Also dass durch dieses den Moment erleben und dann denken, Mensch, jetzt kann ich auch, das wäre schön, das auch festzuhalten, zum Beispiel für ein YouTube-Video. Also ich habe da so dieses Wasseramsel-Video zum Beispiel im Kopf, wo ich nicht weiß, ob die Intention eigentlich des Videos überhaupt war, Wasseramseln zu finden, sondern die waren ja quasi, du hast den Moment genutzt, ne?
Ja.
Und ist das immer so, dass das so passiert?
Leider ist es nicht immer so. Also es ist schon so, dass ich gezielt YouTube-Videos plane. Also da war es eher so, dass ich mir die neue Kamera zugelegt habe, also die neue Action-Cam, und einfach testen wollte. Und dann haben wir am Eingang halt so viele Frühblüher gesehen. Und dachte mir, ja okay, dann wird das jetzt ein schöner Spaziergang, weil ich will jetzt gerade ein bisschen mehr YouTube machen. Und dann waren auf einmal da diese Wasseramseln. Also sowas kannst du auch nicht planen. Das war einfach so cool. Und dann ist es ein ziemliches Wamsel-Video geworden. Ja. Aber ansonsten, ich überlege mir schon genau, wann nehme ich die Actioncam mit und wann nicht. Also wenn ich weiß, ich gehe jetzt an Orte, wo viel Leben ist, sage ich jetzt mal, also wildtiertechnisch, dann nehme ich sie mit. Oder wenn ich weiß, ich mache eine coole Wanderung mit geilen Aussichten, dann nehme ich sie auch mit. Aber ganz oft ist sie einfach zu Hause.
Und jetzt komme ich nochmal zum Fotografieren, und zwar, vielleicht haben wir das auch eben schon so ein bisschen mit beantwortet, also vielleicht steckt das schon in den Antworten so ein bisschen mit drin, aber dadurch, dass du ja nicht nur dokumentatorisch fotografierst, was ja auch zum Beispiel Katira immer machen, ne? Also dass die den Nachweis erbringen müssen, aber die legen ja keinen Wert auf ein künstlerisch anspruchsvolles, ästhetisches Bild, da legst du aber Wert drauf, was ja die Wildtierfotografie auch nochmal schwieriger macht. Ne? Also man will ja nicht nur sagen, ich habe einen Wolf gesehen und das beweisen, sondern ich habe den Wolf auch noch in schön gesehen und auch noch in schön abgelichtet, mit einem schönen Licht, in der Morgenstimmung. Also. Und weißt du, was dich daran fasziniert, das so festhalten zu wollen? Ist das auch vielleicht der Grund, oder ist der Grund vielleicht auch, dass du damit den Menschen den Respekt vor der Natur mitvermitteln möchtest oder denen zeigen möchtest, wie schön Natur ist? Oder geht es da eher auch um dich?
Das ist eigentlich ganz, ganz leicht zu beantworten. Es geht darum, Emotionen zu erwecken. Mit einem Belegfoto von irgendeinem Tier erweckst du keine Emotionen bei den Menschen. Wenn du aber irgendwie ein, in Anführungszeichen, schönes Bild machst, dann erzählst du damit halt nicht nur, das ist jetzt der Vogel, sondern du erzählst eine ganze Geschichte. Das erweckt irgendeine Emotion, das Licht erweckt Emotionen, die Farbgebung erweckt Emotionen. Und in jeder Person entsteht dann dadurch eine eigene Geschichte und das macht das Ganze viel nahbarer.
Mhm, weil die Menschen dann auch viel mehr drüber nachdenken.
Ja, und das berührt einen einfach. Es berührt einen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es einen berührt.
Du hast es eben schon mal durchklingen lassen mit Seven vs. Wild. Das war quasi ja dein Sprung so ein bisschen in die Öffentlichkeit oder zumindest in die YouTube-Welt.
Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein bisschen.
Genau, da sprechen wir jetzt gleich auch drüber. Du hast dich irgendwann mit einem Video bei Seven vs. Wild beworben. Vielleicht kannst du aber einmal erst erklären, was ist, also für die HörerInnen, die es nicht wissen, was ist Seven vs. Wild und warum hast du da mitgemacht?
Oh, Seven vs. Wild war so ein Outdoor, oder ist es immer noch, aber damals war es ein bisschen in einem anderen Rahmen, so ein Outdoor-Survival-Format, wo ursprünglich 7 Leute 7 Tage mit 7 Gegenständen ausgesetzt worden sind und die halt selber gucken mussten, wie bauen sie ein Shelter, wie kommen die an Nahrung und wie halten die das aus. Und ich habe mich dann genau für die 3. Staffel beworben, für die Wildcard. Das war eine Teams Edition in Kanada. Und dann bin ich tatsächlich genommen worden. Wie auch immer, also verrückt.
Genau, man muss einmal dazu sagen, die anfangs 7 Personen, die waren, und dann später die 7, wie bei euch, die 7 Paare, Teams. Oder Teams, die waren auch immer isoliert, ne? Also es waren nicht alle 7 zusammen, sondern sie waren alle für sich. Und dafür hast du ja ein Bewerbungsvideo quasi über YouTube einreichen müssen. Mhm. Und hast du da erst überlegt, okay, ich muss dieses Video einreichen und hab das machen. Und du hast das ja auch vorher, glaube ich, schon für den Arctic Warrior auch schon mal gemacht.
Genau, das war das Erste.
War das in dem Moment nur, ich mache dieses Video, damit ich da mitmachen kann? Oder war das auch schon irgendwo im Hinterkopf, ich fange jetzt mit YouTube an und ich will da sowieso mit weitermachen? Denn du hast ja auch später dann Videos gemacht, wie du die Sachen packst, was du mitnimmst, Trainings und so weiter. Also wie war das? War das sowieso der Plan, so in YouTube reinzurutschen?
Oh ja, ich wollte immer YouTube machen und habe so 1,5 oder 2 Jahre vor mich hingeschoben. Und dann war diese Bewerbung für den Arctic Warrior, dann dachte ich mir so, das ist jetzt ein Zeichen, ich bewerbe mich da jetzt, es wird mein erstes Video und dann gucke ich, wie es weitergeht. Genau.
Okay, und dann wurdest du bei Seven vs. Wild genommen, du hast irgendwann wahrscheinlich den Anruf gekriegt und durftest dann dort mit. Wie war die Erfahrung für dich? Das ging nach Kanada, war das, ne?
Genau.
Genau. Und wie war die Erfahrung für dich? Also du warst ja schon immer in der Natur und du warst ja schon immer also irgendwo naturnah, naturverbunden. Du hast wahrscheinlich schon immer mal mit einem Taschenmesser in der Hand gehabt und hast dies und das in der Natur gemacht, Lagerfeuer und so weiter. Aber war das nochmal was komplett anderes für dich oder war das für dich einfach nur 14 Tage Urlaub in Kanada?
Nee, also natürlich war es was ganz anderes, weil ja sonst hast du halt immer dein Essen mit und alles Mögliche. Also ich hatte unfassbar Respekt davor und hatte auch Angst, dass diese 2 Wochen einfach nicht rumgehen. Weil man weiß genau, wenn irgendwas Cooles ansteht und es dauert noch 2 Wochen, wie lang sich diese 2 Wochen ziehen. Und diese ganze Angst war dann eigentlich komplett umsonst, weil es der Ann-Kathrin oder Affe auf Bike, so kennen die meisten sie, das war einfach so eine coole Zeit mit dir und uns ging es halt wirklich gut. Also wir hatten wirklich gute Laune, wir hatten die beste Zeit und das war einfach so cool und wir dachten beide, dass wir viel mehr an unsere Grenzen kommen werden, was eigentlich so gar nicht der Fall war. Und irgendwann war halt unser Spot wirklich so unser Zuhause. Das hat sich einfach nach Heimat angefühlt und das war nicht so, ja, wir kämpfen so gegen die Natur, wie es bei manchen anderen Teams auch so irgendwie rübergekommen ist oder gegen die Wildtiere, bei uns war ja auch ein Wolf zum Beispiel, sondern das war einfach schön. Irgendwann waren wir einfach so eins mit denen und man hat auch echt gemerkt, wie so die Tiere immer zutraulicher werden und dann immer näher im Wasser einfach sind. Also es war schon eine intensive und sehr schöne Zeit.
Und man hat auch während der Staffel auch gemerkt, wie ihr quasi euer Zuhause ja immer weiter aufgebaut habt. Man muss auch dazu sagen, ihr habt ja sehr wenig Sachen mitgenommen und ihr musstet ja auch alles bauen. Ne? Das heißt, ihr hattet ja kein Zelt oder so oder ein Tarp oder irgendwas, sondern ihr musstet ja aus Zweigen und so weiter habt ihr ja eure Unterkunft gebaut. Ja. Genau, und musstet euch selbst verpflegen in dem, was ihr findet, mit dem, was ihr findet.
Genau.
Genau, deswegen auch empfehlenswert, das auch heute ruhig nochmal nachzuschauen. Ich habe es ja die Tage auch nochmal gemacht.
Oh, sehr gut.
Aber wenn du das jetzt zusammenfassen müsstest, deine Erfahrung mit Seven vs. Wild, was würdest du sagen, was hat dir Seven vs. Wild gebracht oder was hast du an Lebenserfahrung dort mitgenommen? Hat dich das zum Beispiel selber bestätigt in dem, wie du denkst über die Natur oder war das eine Grenzerfahrung, dass du gesagt hast, jetzt bin ich hier voll an meine Grenzen gekommen und das wäre nicht mehr lange gut gegangen? Ich meine, ihr habt die 14 Tage geschafft. Also was hast du so mitgenommen aus Seven vs. Wild?
Also für mich war es eher so, dass ich viel mehr an mich selber glauben muss, weil ich einfach so viel mehr kann, als ich denke. Weil das eben so gut war und ich ganz oft an mir selber zweifle und mir das eigentlich gezeigt hat. Also wenn ich will, kann ich halt alles schaffen. Es geht jetzt nicht irgendwie um utopische Dinge oder materielle Dinge, das meine ich jetzt gar nicht, sondern wirklich so bodenständige Dinge oder so. Aber ich brauche mich selber nicht immer so klein machen, sondern ich kann schon einiges. Mhm. Und das war schon, es hat ganz, ganz, ganz viel Selbstbewusstsein gebracht.
Und dass man manchmal einfach nur mehr Willen braucht oder ein bisschen an der Sache bleiben muss.
Einfach mehr Glaube an sich selber.
Mhm. Mhm. Ja. Okay. Und als die 14 Tage rum waren, dann gibt es ja immer so ein Abschlussevent und dann fahren irgendwie alle nach Hause. Und wie ging es dann weiter? Bist du in ein Loch gefallen oder ging es dann erst so richtig los? Weil du hast ja eben auch schon gesagt, ne, also dass dir Seven vs. Wild auch vieles ermöglicht hat oder viele Türen geöffnet hat. Wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert?
Also man hat natürlich immer so ein After-Expedition-Hole, wo man einfach, weil du hast halt einen Riesentrubel, Kameraleute, das ist immer so ein bisschen wie Klassenfahrt. Und auf einmal bist du dann zu Hause und es ist halt so still. Und ist dann auch ganz komisch, wenn du natürlich 2 Wochen in der Natur bist, dann kommst du wieder nach Hause, dann sind da Autos, dann sind da Straßen, dann sind da Menschen. Also das ist ganz, ganz schräg. Und natürlich hat so, also Vorteil. Also es ist dann natürlich immer langsam weitergestiegen nach der Aufzeichnung, aber als halt dann natürlich die Ausstrahlung war, ist es natürlich in die Höhe geschossen, Und damals hatte ich dann Angst, dass wenn Seven vs. Wild vorbei ist, dass das halt wieder komplett in den Keller sinkt und ich das irgendwie nicht halten kann. Aber die Angst hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt, sondern die Leute fanden dann cool, was ich auch so mache. Und das war schon sehr cool. Also ich hatte davor, für alle, die es nicht wissen, ich hatte davor halt echt nur 2000 Follower auf Instagram. Also dass ich war nicht mal so ein kleinerer, größerer Kanal, sondern ich war halt wirklich ein kleiner Pfurz auf Instagram. Und ja, jetzt bin ich bei, also noch nicht bei 60, aber so ein bisschen unter 60.000 und natürlich, das verändert viel.
Erzähl mal, was ist dann daraus entstanden? Also ein Format, was danach zum Beispiel folgte, also es war natürlich erstmal dein YouTube-Kanal und den du dann weiter ausgebaut hast mit Videos. Und unter anderem gab es dann ja auch Projekte, zum Beispiel Picture the Impossible mit Chris Kauler. Auch ein super Fotograf. Also.
Absolut.
Und erzählt mal zum Beispiel, was war Picture the Impossible? Also wie macht man sowas? Also habt ihr das zusammen entwickelt oder wie funktioniert das dann? Und was war das überhaupt?
Ja, also entwickelt, wir haben das schon auch auf eine Art und Weise zusammen entwickelt, aber der Chris und seine Freundin, die hatten immer schon den Wunsch, irgendein Format zu machen, was irgendwie so ein bisschen challenge-mäßig ist. Und ich fand ein Format im Fotografiebereich auch cool. Und dann haben wir uns mal ausgesprochen und gemerkt, dass das irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen würde, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen, ob das nicht ganz cool wäre. Und dann haben wir eigentlich ein Jahr geplant, das ganze Ding, und dann auch gedreht. Und es war schon echt cool. Also es war auch, glaube ich, eine ganz gute Idee. Also es gab so Foto-Challenges und wir sind halt gegeneinander angetreten und die Challenges kamen von Sponsoren oder von, zum Beispiel auch von Fritz Meinecke oder Affe auf Bike, und das war schon ziemlich cool. Es hat echt Spaß gemacht und war teilweise, hat mich mehr frustriert als Seven vs. Wild, weil da die Vögel nicht so wollten wie ich.
Das ist oder das Wetter. Das ist immer das Freche an der Natur, ne? Dass die immer nicht mitmacht.
Unverschämt.
Ja. Und wie sieht da auf YouTube deine Zukunft aus? Also möchtest du weiter solche Formate auch immer gerne wieder weitermachen? Oder planst du da für dich irgendwie einen neuen Weg mit oder einen roten Faden, wo du sagst, nee, also der Kanal soll irgendwann mal so eine Linie kriegen?
Ja, die Linie. Boah, bei mir ist es immer schwierig. Was ist die Linie? Weil wir vorher das Beispiel Chris Kauler hatten. Bei Chris Kauler ist das ganz einfach. Chris Kauler ist Wildtierfotograf, hat einen biologischen Hintergrund und macht da seine wunderschönen Videos, wo es auch um Technik geht, aber immer wieder um die Tiere. Und das ist so seine Linie. Das kann man klar definieren. Bei mir ist so, keine Ahnung, ich nehme euch gern mit, wenn ich mal wandern gehe und zeige euch da, was ich gern sehe. Ich nehme euch aber auch gern mit, wenn ich wirklich auf Wildtierjagd gehe oder Vögel fotografieren will. Und ich finde, das ist halt auch irgendwie so, also die Linie von meinem Kanal ist halt einfach mein Leben. Also das sind einfach die Vlogs, das Leben draußen in der Natur. Und ich glaube, dass dadurch meine Videos auch super nahbar sind für die Leute, weil es sehr, ja, so authentisch und bodenständig ist und halt wie so aus dem Alltag wirkt. Und das soll eigentlich auch so bleiben, weil die Leute dann viel mehr damit connecten können und sich denken, hey, okay, ich mache das jetzt auch. Bei dem Wamsel-Video zum Beispiel. Wie viele Leute mir danach auf Instagram geschrieben haben, dass ich sie motiviert habe und die jetzt auch bei sich zu einer Klamm gegangen sind und Wasseramseln gesehen haben. Und das ist so das Coolste, was passieren kann.
Dann weiter so.
Ja, mein Problem ist eher, ich habe 10 Projekte auf der Festplatte und die müssen geschnitten werden. Und ich hasse Videos schneiden. Ich bin ganz schlecht im Videoschneiden. Aber ich könnte das ganze Jahr füllen, ohne weiter drehen zu müssen, glaube ich. Und das stresst mich massiv. Es stresst mich massiv. Ich habe so viele YouTube-Projekte offen. Und es kommt aber nichts auf den Kanal. Also, ja. Naja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran.
Da musst du bei der Jobbörse einen Cutter suchen.
Ja, das ist halt, da fehlt wieder das nötige Kleingeld. Dann sagen die Leute wieder, ja, sie würden es für mich eh gratis machen. Und das will ich aber nicht. Also erstens will ich, dass Leute für ihre Arbeit bezahlt werden. Zweitens, wenn es halt vor allem im Vlogging-Stil ist, willst du halt auch Kritik äußern dürfen. Und wenn jemand das aber gratis für dich macht, dann willst du dich nicht auch noch beschweren. Und das ist halt so eine Riesendiskrepanz. Deswegen, ja, bleibt mir nichts übrig, als die Zähne durchzubeißen und mich mal 3 Monate zu verbarrikadieren. So. Ja.
Und jetzt haben wir ja so ein bisschen in den letzten 30 Minuten gehört, dass du hier und da mal was zu tun hast. Und
bisschen.
Und da hast du gedacht, Mensch, am Rest des Tages, da sind ja noch 5 Stunden Zeit, da schreibe ich mal ein Buch. Wie kam es dazu oder warum wolltest du ein Buch machen, ein Buch schreiben? Also,
es ist ganz lustig, weil ich hätte nie gedacht, dass ich mal Autorin werde, weil Deutsch eins meiner schlechtesten Fächer war, vor allem Aufsätze. Also meine Deutschlehrer, wenn die das mitbekommen, die denken sich auch, na, das gibt's doch nicht. Ja, das ist auch wieder Seven vs. Wild zu verdanken. Der Kosmos Verlag ist durch Seven vs. Wild auf mich aufmerksam geworden, weil auch die Kinder von meiner aktuellen Lektorin große Seven vs. Wild Fans waren und sie haben dann gesagt, ja, sie suchen auch immer wieder Frauen, weil es in der Branche einfach nicht so viele gibt und ob ich nicht mit ihnen ein Buch schreiben will und sie hätten ein paar Themen, die sie gerne die nächsten Jahre abklappern würden, aber ich kann auch gerne eigene Vorschläge machen. Und dann hatten wir eine Besprechung und dann haben die mir das Thema Wald vorgeschlagen, was sie gerne machen würden. Und dann war ich halt sofort Feuer und Flamme und meinte so, okay, ich brauche euch nichts Eigenes vorschlagen. Ich mache das. Ich nehme diesen Titel.
Und wie lautet der Titel?
Der Titel lautet Sprichst du Wald? Der halt perfekt zu meinem Naturvermittler-Ding einfach passt. Also das war wirklich wie die Faust aufs Auge eigentlich.
Wovon handelt es? Also jetzt hast du es natürlich schon... Ja. Also man kann es sich denken, aber erklär es mal in eigenen Worten.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man sich so unbedingt denken kann, weil es geht nicht nur um Bäume, es geht nicht nur um den Wald als Komplex, sondern es geht auch darum, was sieht man, wenn man in den Wald geht und was sieht man in den unterschiedlichen Jahreszeiten? Wie verändert sich der Wald? Also es ist wirklich so, ich beschreibe es immer als, es ist ein Spaziergang durch den Wald mit mir durch die Jahreszeiten. Also so, als würde ich dich an die Hand nehmen und dir zeigen, wie ich den Wald wahrnehme.
Mhm.
Ja, oder emotionales Sachbuch, sage ich immer.
Sehr gut, ein neues Genre.
Ja, genau.
Und hast du mal ein Beispiel? Also ich weiß nicht, ob jetzt ein Kapitel dann eine Jahreszeit ist zum Beispiel oder ob wie das aufgebaut ist. Vielleicht kannst du mal so ein Beispiel nennen, was man dort zu erwarten hat.
Ja, also ganz am Anfang gibt es natürlich auch eine Einführung. Erstens, warum ich ein Buch über den Wald überhaupt schreibe und auch ein bisschen was über mich und meine Beziehung zum Wald. Dann gibt es grobe Grundlagen, weil natürlich braucht man die Grundlagen, wie ist ein Wald aufgebaut, was für Waldarten gibt es und so weiter. Und dann geht es wirklich schon an die Jahreszeiten. Und im Frühling geht es natürlich auch viel um Balzverhalten, auch um die Frühblüher. Also es geht natürlich auch um Pflanzen, weil warum... Haben wir Frühblühe im Frühling? Warum sind die nicht immer da? Im Sommer geht es auch ganz viel um die Kinderstube. Wir haben so viele Jungtiere, die ja zum ersten Mal die große, weite Welt erleben. Im Herbst geht es natürlich auch um Bunkern von einzelnen Tieren, aber auch, warum fallen Blätter von den Bäumen? Warum passiert das? Und ist das jetzt das Ende, so gefühlt? Und es geht auch ein bisschen... um meine persönliche Meinung vom goldenen Sommer oder vom goldenen Herbst oder vom tristeren Herbst, was ich persönlich lieber mag. Es ist also, da kommen auch nochmal sehr viele persönliche Emotionen rein. Und natürlich geht es dann auch um den Winter, der oft sehr, sehr, sehr trist wirkt, aber wo man doch mehr erleben kann, als man denkt. Und am Ende, weil es halt auch ganz, ganz wichtig ist, um den Wandel. Wir alle sehen die Borkenkäferproblematik und da erkläre ich auch, ob der wirklich so schlimm ist, wie wir alle denken und was dazu führt, dass es vielleicht so schlimm ist. Natürlich auch um Abholzung und so weiter. Also es ist, glaube ich, wirklich so ein grober, ja, so querfeldein durch den Wald. Man kann natürlich, also man wird dem Wald nie gerecht. Man könnte 100 Millionen Bücher über den Wald schreiben und ist immer noch nicht fertig, aber ich habe es halt versucht, ja, gut zusammenzufassen.
Genau, und du hast jetzt eben auch in deiner jetzt gerade stattgefundenen Zusammenfassung auch die Prämisse ja gut mitgenommen. Ne? Also du hast ja die Prämisse deines Buches ist ja Arten entdecken, Zusammenhänge verstehen.
Genau.
Und das kam ja auch gerade super durch. Und genau wie du es sagst, man kann natürlich in einem Buch nicht alles abbilden. Also man kann das Ökosystem Wald grob erklären, aber du kannst ja nicht alle Arten erklären und alle Zusammenhänge abarbeiten, sage ich mal. Aber was man ja versuchen kann ist, und da komme ich wieder zu der Naturvermittlerin, du kannst ja anregen, Zusammenhänge zu finden oder Arten zu entdecken. Und wenn du sagst zum Beispiel, was man im Winter alles entdecken kann, gibt es ja wahrscheinlich irgendwo auch den Tipp, dass man vielleicht im Winter gut Vögel finden
ja,
kann.
Ja, das
so,
ist
ne?
Ein spannendes Thema. Es gibt in meinem Buch zu jedem Großkapitel, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter und zur Einleitung, habe ich Sinnesübungen drinnen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, wir umarmen jetzt Bäume und schauen, was wir empfinden, sondern es geht wirklich darum, aktiv in den Wald zu gehen und je nach Jahreszeit Wahrnehmungsübungen auch zu machen, damit man eben in dieses Sehen, Hören, Fühlen kommt, was wir ganz am Anfang vom Podcast ja schon besprochen haben, dass ich ja mehr sehe als andere und dass man das erlernen kann. Und da sind eben so ein paar Übungen im Buch auch drinnen, was zu diesem Naturvermittlung ja sehr gut passt.
Und was würdest du sagen, ist deine Zielgruppe? Also wer kauft dein Buch oder wer soll dein Buch kaufen?
Also jeder, der Marketingstrategien ausarbeitet, wird jetzt den Kopf schütteln, aber einfach jeder, der die Natur liebt. Ich finde das immer so schwierig zu sagen, ja, weiblich, männlich, zwischen 25 und 30, nö. Also du kannst es mit deinen Kindern lesen, du kannst es mit deiner Oma oder Opa lesen. Es geht einfach darum, jeder, der Feuer für die Natur irgendwo in sich hat, für den ist das Buch was, auch wenn es nur eine kleine Glut ist, vielleicht entsteht dann einfach das Feuer. Das ist mir eigentlich immer das Wichtigste. Leute, die sich dafür interessieren, in denen so das Feuer richtig erwecken dafür.
Als du angefangen hast, das Buch zu schreiben, dann denkt man ja erstmal, cool, ich kann ein Buch schreiben, ich habe jetzt ein Projekt vor mir und ich kann das machen. Dann denkt man, warte mal, aber eigentlich mag ich schreiben gar nicht so gerne. Aber ich bin ja auf der anderen Seite Naturvermittlerin, das heißt, ich kann das ja erklären. Wie schwierig war es für dich, den richtigen Ton zu treffen oder überhaupt einen Ton zu treffen, der sich durch das Buch für dich richtig anfühlt?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass ich ja bei meinen Instagram-Beiträgen schon sowas in die Richtung immer wieder mache. Das heißt, ich habe da schon so meinen gewissen Stil, der erklärend ist, aber halt trotzdem recht emotional ist. Ich bin nicht so der klassische nur Erklärbär, sondern bei mir sind immer ganz viele Emotionen dabei. Was glaube ich auch wichtig ist, weil es das halt für die Leute greifbarer macht. Und ich habe dann eben gewusst, okay, ich habe jetzt ein Jahr Zeit für dieses Buch, was für mich vor allem fürs Fotografieren noch wichtig war, weil ich manche Sachen vom Wald einfach noch fotografieren wollte und wirklich alle Jahreszeiten haben wollte. Und habe dann einfach wirklich das ganze Jahr fotografiert und immer wieder mir so Notizen gemacht oder Emotionen, die ich gefühlt habe. Die kamen natürlich auch immer, wenn man im Bett lag. Also mein Handy war dann die ganze Zeit, habe ich immer Sachen eingetippt. Ja, und jeder normale Mensch denkt sich, ja natürlich, du schreibst nach jeder Jahreszeit schreibst du halt das Kapitel. Ja, irgendwann im November oder so schreibt mir meine Lektorin, ob das eh noch passt mit 15. Januar. Und ich so, oh scheiße, ich dachte 15. Februar. Also ich war schon spät dran, weil ich das immer so mache. Ich bin bei allem, ich bin so einer alles auf den letzten Drücker. Das ist, so funktioniere ich einfach. Und ja, ich habe dann in 6 Wochen mein Buch geschrieben. Und dann kam nur von der Lektorin zurück, ja, das merkt man. Und ich so, oh scheiße, was meint sie denn jetzt damit? Und sie so, nö, man merkt es, weil es halt in einem Guss geschrieben ist. Weil du eben auch von Stil vorher geredet hast und danach gefragt hast, dadurch, dass ich wirklich mich 6 Wochen nur mit diesem Buch beschäftigt habe. Ich habe sonst nichts anderes mehr gemacht. Ich habe auch bei den Familienfeiern, ich habe meinen Laptop mitgehabt und habe einfach Buch geschrieben. Aber dadurch hat das, glaube ich, alles so recht ähnlichen Ton und in späteren Kapiteln greife ich auch Metaphern wieder auf, die ich davor geschrieben habe. Und im Endeffekt bin ich jetzt ganz froh, dass ich es so gemacht habe, weil es anscheinend so ganz gut flutscht, kann man sagen. Genau. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so jedermanns oder jeder Fraus Sache ist, in 6 Wochen ein Buch zu schreiben und nur das zu machen.
Menschen sind unterschiedlich, ne? Und ja, wenn das deine Art zu schreiben ist und du so gut arbeiten kannst, warum nicht? Und wenn das hinterher in einem Guss gut ist, ist das doch legitim.
Ja, ob es gut ist, müssen dann im Endeffekt die anderen entscheiden, die es dann lesen. Bis jetzt ist Gott sei Dank das Feedback positiv. Vielleicht war es auch nicht das letzte Buch mit dem Kosmos. Also, es scheint alles gut zu sein.
Kleiner Spoiler.
Ja, vielleicht.
Okay, sprichst du Wald, Arten entdecken und Zusammenhänge verstehen im Kosmos Verlag.
Mhm.
Sprechen wir mal ein bisschen über deine Zukunft. Du startest gerade ein neues Projekt für deine Community.
Oh ja.
Auf Neudeutsch heißt das Snail Mail. Das heißt, man schickt einen physischen Brief wieder raus, also quasi einen Newsletter, den man in der Hand halten kann.
Mhm.
Und der Ehrlichkeit halber muss man dazu sagen, man zahlt dafür ein bisschen Geld, also man unterstützt sich damit.
Ich und auch, ich zahle dafür auch ein bisschen Geld, nachdem es nicht digital ist.
Warum machst du das? Also das ist ja auch nochmal wieder ein Zeitaufwand und ein Zeitfaktor, der ja nicht wahrscheinlich unerheblich ist, vor allem wenn das noch wächst, was es ja hoffentlich tut.
Ja, also ich sage mir bei allen Dingen immer, warum mache ich das eigentlich? Aber ich fand haptische Dinge immer schon cool. Deswegen finde ich das mit dem Buch auch so cool. Ich finde es cool, wenn man Dinge in der Hand hat, wenn man sie anschaut. Ich finde Zeitschriften cool. Ich finde, das macht was anderes mit den Emotionen. Genauso wie ausgedruckte Bilder sind was anderes als Bilder auf deinem Computer. Und ich habe einfach ganz lang überlegt, und da geht es natürlich auch wieder ums Monetäre, ganz ehrlich. Ich bin selbstständig, ich muss halt von was leben. Aber wichtiger wäre es mir, und erfüllender ist es einfach für mich, wenn ich diese Naturvermittlung irgendwie monetarisieren kann und das irgendwie auf eine coole Art und Weise. Und ich habe dann von der lieben Verena, die von Wieder Wilder werden, habe ich ihre Schneckenpost, also die Snail Mail, gesehen. Und ich fand das so cool und habe das so lang verfolgt. Und bei mir gab es auch immer wieder Produkte, die ich kreiert habe und die man kaufen konnte in meinem Shop, zum Beispiel das Birding Booklet oder so. Und ich dachte mir so, eigentlich ist das, was die Verena macht, so passend für auch meine Arbeit. Und ich könnte es so gut adaptieren. Und jetzt bin ich eigentlich wirklich so, dass ich seit Januar das vor mir herschiebe, weil ich mich nicht getraut habe, weil es eben was kostet. Wieder die Frage, ist das genug? Ja, finden das die Leute cool? Verlange ich zu viel Geld für das, was die Leute bekommen? Also da sind immer so viele Stimmen in mir, die mir das ausreden wollen. Und jetzt sagt jemand, nee, ich probiere es jetzt einfach. Und wichtig war mir halt auch, dass das vor dem Buch passiert, weil Leute, die sich auch so ein Buch kaufen, das ist halt die richtige Zielgruppe auch für das, was ich jetzt mache. Und ich war gerade heute in der Früh, bevor wir miteinander gesprochen haben, bei der Post und habe die allererste Naturpost verschickt. Und es waren deutlich mehr jetzt schon im ersten Monat, als ich dachte. Ich bin so gespannt, was die Leute dazu sagen und hoffe einfach, dass das wächst. Also bei der Verena, da kann man, also die kann super stolz auf sie sein. Die hat so ein cooles Produkt mittlerweile und wirklich ganz, ganz viele Mitglieder. Also mittlerweile 1000 Briefe verschickt im Monat. Und natürlich ist das was, was ich mir auch wünschen würde. Aber mal schauen, ob ich das auch, ja, irgendwann erreichen kann. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Und ich wäre unabhängig von Firmen. Mich nervt das mit diesen Firmenkooperationen so. Vor allem, weil ich da halt auch echt ein bisschen zickig bin. Also ich mache halt wirklich nur das hinter, dass ich zu 100% stehe. Und auch bei meinen Beiträgen, ich mache halt nicht so Dinge, die nur der Algorithmus gut findet. Deswegen sind da auch manchmal die Klicks nicht so gut wie bei anderen. Und ich glaube, das wird ganz viel Druck wegnehmen.
Aber das ist ja zum einen erstmal sehr gut, ne? Weil du bist ja ehrlich zu dir selbst.
Ja, voll.
Und auf der anderen Seite hast du jetzt ganz viel über die Naturpost erzählt, aber wir wissen noch gar nicht, was das eigentlich ist.
Was
also wie,
ist das?
Wie funktioniert das und was bekommt man?
Genau, also es gibt quasi drei unterschiedliche Pakete. Und das allererste, das kleinste in Anführungszeichen, ist, dass es wirklich jeder bekommt. Und das ist dieser Brief, den man nach Hause bekommt. Und da ist eine Bestimmungskarte drinnen, also das ist eine Postkarte, wo auf der Vorderseite ein schön hochwertiges Foto von mir ist und auf der Rückseite sieht man dann alle Bestimmungsmerkmale von diesem Tier. Und ich habe schon öfter solche Beiträge gemeinsam für den NABU gemacht und die kommen ultra gut an. Und ich dachte mir, wäre doch cool, wenn man da auch die schöne Postkarte hätte und das dann irgendwann, wenn es mehr werden, zu Hause wie so Karteikarten hätte, wo man mit Fotos lernt, wie man Vögel oder andere Tiere bestimmt. Und dann dachte ich mir, ja, nur das ist ganz nett, aber da muss noch mehr kommen. Dann gibt es natürlich einen Sticker, weil alle Leute stehen auf Sticker. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil, ja, es sind halt Sticker. Aber Leute kleben das anscheinend echt auf ihre Trickflaschen und alles Mögliche und Laptops und so. Und dann dachte ich mir, okay, für euch, ich mache Sticker. Dann gibt es halt einen Sticker, der passend zum Thema ist. Dann gibt es eine Themenkarte, zum Beispiel in dem Monat, das kann ich jetzt schon spoilern, weil wenn die Folge rauskommt, hat es schon jeder. Da ging es um Brutvögel des Sommers, wo ich dann ein paar Vögel erkläre, die halt vor allem im Sommer bei uns sind. Und dann gibt es noch eine Tippkarte, wo ich einen kleinen Tipp gebe und auf der Rückseite kann man die Sichtungen markieren. Genau. Und die Bestimmungskarte passend zu den Brutvögeln des Sommers war zum Beispiel der Bienenfresser und der Sticker auch.
Okay, und jetzt denke ich mir, Mensch, das ist ja toll, was Hanna mir da erzählt hat, das möchte ich auch. Wie komme ich da jetzt dran? Also schicke ich dir eine E-Mail und sage, Hanna, ich will das auch?
Nö, das gibt's, also Steady heißt die Plattform. Oder auf meiner Homepage, da ist es auch verlinkt, einfach bei Steady nach Hanna Assil suchen. Oder bei Google Steady und Hanna Assil eingeben. Dann findet man das und dann kann man sich unterschiedliche Pakete aussuchen. Beim zweiten Paket spendet man zum Beispiel Wald. Das ist auch ganz cool, weil ich mit Wilderness International zusammenarbeite. Das heißt, da kommt das Geld auch nicht nur zu mir, sondern man schützt auch Wald damit, was ich ganz cool finde. Und ja, mal schauen.
Und damit all das ein wenig barrierefreier passieren kann, werde ich auch alles unter dieser Folge verlinken, genau wie das.
Sehr
Buch.
Cool, vielen Dank.
Hast du gerade so ein Ziel vor Augen? Das muss gar nicht realistisch sein, das kann auch eine Träumerei sein, wo du oft dran denkst und was du gerade erreichen möchtest. Kann auch ein konkretes Projekt sein, wo du gerade dran arbeitest, aber wo du so drauf hinarbeitest, also es muss jetzt nicht das Lebensziel, das große sein, aber so ein Punkt, wo du denkst, das will ich jetzt erstmal erreichen und dann gucke ich mal weiter.
Boah, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile, das klingt so doof, aber ich habe schon mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt hätte. Also ich habe einfach ein Buch geschrieben für einen Kosmos Verlag. Ich glaube, jeder, der in dieser Natur-Bubble, nenne ich es jetzt mal, ist, weiß, was das auch bedeutet, für den Kosmos Verlag zu schreiben. Das ist halt so, glaube ich, für uns alle so, die in diesem Naturbereich arbeiten, das ist halt so ganz weit oben. Das ist halt einfach verrückt für mich und ich finde das so cool. Und ich wünsche mir einfach, dass ich das, was ich mache, weitermachen kann, dass ich mit YouTube ein bisschen effektiver einfach bin und dass ich mir nicht jeden Monat Sorgen machen muss, ob ich jetzt wieder halt 20 Stunden nebenbei arbeiten muss oder nicht. Also, dass ich einfach mir einen finanziell sicheren Hafen mit der Arbeit, die ich mache, aufbauen kann. Das ist eigentlich so der größte Wunsch.
Und was hast du da gerade so für ein Gefühl? Also bist du da auf einem guten Weg oder sagst du, dass es hapert noch sehr und oder sagst du, nee, das ist eigentlich siehst du da positiv in die Zukunft?
Oh, das wechselt wirklich ständig. Aber diese neue Naturpost und wie gut das auch jetzt schon am Anfang angenommen worden ist und vor allem da haben einfach viele schon eine Jahresmitgliedschaft abgeschlossen, was natürlich für mich zum Planen von meinem Jahr und für die Sicherheit ultra viel wert ist. Weil ich jetzt einfach weiß, da kommt jetzt dadurch jeden Monat Geld. Natürlich muss ich abliefern, das ist klar, aber das muss ich bei jeder Arbeit. Aber das gibt mir schon Hoffnung, dass das hinhauen könnte mit dem und dass dann die anderen Dinge wie eben Fotoreisen oder Kooperationen mit Firmen, dass dann so dieses Plus ist, was so drüber kommt. Und ich kann mir vorstellen oder hoffe natürlich auch, dass dieses Buch mir neue Möglichkeiten eröffnet, weil ich glaube, ich da wieder in einem ganz neuen Bereich Fuß fassen kann, auch bei Leuten, die mich vorher vielleicht so gar nicht am Schirm hatten, weil man muss halt einfach sagen, meine Zielgruppe kommt von Seven vs. Wild. Und ich weiß, dass da noch ganz, ganz viele andere draußen sind, die eigentlich meinen Content wahrscheinlich super toll finden, aber die mich halt noch nicht gefunden haben. Und vielleicht wird es durchs Buch so.
Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen.
Mhm.
Meine erste, letzte Frage. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was du machst und wie aktiv du bist und was du alles um die Ohren hast. Und wenn jetzt mal so ein Mittwochnachmittag ist und Hanna ist zu Hause und muss einfach mal oder denkt sich im Kopf, man darf das ja nicht laut sagen, aber man darf es ja im Kopf denken, jetzt könnt ihr mich alle mal, hat Hanna dann auch so ein Safe Place oder ein Safe Spot draußen in der Natur, wo sie hingeht, den keiner kennt, wo sie dann alleine für sich ist und einfach mal Zeit für sich verbringt und ja, den lieben Gott einen guten Mann sein lässt?
Oh, ich liebe einfach den Vibe, der hier 2 Minuten von mir weg ist. Und da geht es mir eigentlich immer gut. Und ich mache das auch aktiv, weil ich einfach auch, ich sitze halt teilweise viel im Büro und dann gehe ich halt einfach wirklich ohne alles raus und gehe meine paar Schritte im Wald, damit ich auch auf meine Schritte komme. Und es gibt mir schon immer sehr viel zurück. Also das finde ich schon toll. Ja.
Und meine letzte Frage, und die ist nach unserem heutigen Gespräch ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber ich frage die Frage frage ich jeden Gast. Deswegen stelle ich dir die Frage auch. Und zwar, stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Pflanze. Ich finde diese, da kennst du die jetzt wahrscheinlich besser aus, aber, ach Gott, was, oh Gott, ist das jetzt unfassbar peinlich. Im Regenwald sind ja auf diesen Lianen wachsen dann immer noch die, was sind denn das?
Tilanzien.
Ja, und sowas, ich hätte gern sowas. Also so eine Liane und dann wachsen da überall diese bunten Blümchen raus. Das fände ich, glaube ich, sehr schön.
Okay, dann nehmen wir die doch.
Ja.
Hanna, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ich wünsche dir viel Erfolg, einmal mit dem Buch und natürlich auf deinem weiteren Weg, ob auf YouTube oder als Bergwanderführerin oder wo auch immer und wie auch immer. Und hiermit würde ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte überlassen und sage vielen Dank.
Ich sage auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr nett. Und ja, die abschließenden Worte. Ich sage nur danke, tschüss und geht raus in die Natur, in Wald oder Park oder so. Einfach mal 10 Minuten rausgehen und mal gucken, was ihr dort so seht.
Danke, mach's gut.
Ciao.
Damit sind wir am Ende der Folge mit Hanna. Alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes, unter anderem natürlich auch die Links zu Hannas neuem Buch und ihrer Steady-Page. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört unbedingt auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.